Radio. Du hörst Radio Frei, das freie Radio in Erfurt.
Radio Frei. Radio Frei.
Wunderschönen guten Tag, willkommen bei Nia Nackt im Aquarium, die Frauenredaktion hier auf Radio Frei. Und das war eine Übergangssituation und liebe Caro, endlich bist du wieder da hier im Studio. Ich freue mich.
Hallo, ich freue mich auch. Ich dachte auch, verrückt, wie viele Jahre Sendung. Dazu müsst ihr jetzt wissen, die Zuhörer, die Zuhörerinnen, dass wir vor, ich weiß nicht,
sind 24 Jahre.
Sind es doch erst 24? Ich dachte, ich habe das 25. Jahr Jubiläum verpasst, dass wir für 24 Jahre zusammen 25. angefangen ja. haben. Na, ich dachte, 2001 haben wir gestartet.
Ach so, ne, dann
wir schauen jetzt gleich 25. mal beim nächsten Song im Archiv. Ich dachte, wirklich verrückt, dass wir jetzt wieder in der Sendung zusammenstehen.
Und weißt du noch?
Ein Thema, was uns ja auch beschäftigt.
Und weißt du noch, mit welchem Thema wir angefangen haben?
Nee, ich weiß, aber wir haben alle Buchstaben durchdekliniert und das war echt verrückt. Feminismus, feministisches ABC, und wir haben zu jedem Buchstaben immer ein Thema genommen. Nee, mit welchem haben wir angefangen? Mit Arbeit?
Mit Emma Goldman.
Ah, mit Emma Goldman. Ich dachte gerade mit A wie Arbeit.
Mit Emma Goldman haben wir angefangen. Und Emma Goldman, ja. Die große anarcho-syndikalistische Kämpferin vor 120 Jahren, die in der Gewerkschaftsbewegung auch engagiert war, in der syndikalistischen Gewerkschaftsbewegung. Und auch heute gibt es ja noch die FAU zum Beispiel als Gewerkschaft für Menschen, die sich eher anarchistisch anarcho-syndikalistischen Bereich engagieren. Und wir sprechen auf jeden Fall heute über das Thema Arbeit, über das Thema Arbeitswelt und aus verschiedenen Perspektiven. Und als ich vorhin los bin, dachte ich, ach Caro, ich bring dir mal wieder die Tuba-Schamanin mit, weil du für mich auf jeden Fall immer wieder diesen Blick in andere Länder und gerade in östliche Regionen, in diesen, naja, diese Übergangsregion, den, also in postkommunistischen Ländern im Grunde genommen, mitbringst und da diese Erfahrungswelten zum Thema Leben und Arbeit dort ja viele Jahre begleitet hast, Teil der Gesellschaft dort auch warst.
Naja, und das ist ja auch das Verrückte. Ich habe das jetzt erst mit einer Freundin am Telefon gesprochen, gerade Zentralasien. Also diese Abgrenzung, also das können wir gewerkschaftlich diskutieren, hin oder her, aber diese Abgrenzung zwischen Lohnarbeit und privatem Leben und geregelten Arbeitszeiten, das kenne ich ja aus diesem Raum überhaupt nicht. Mhm. Das ist alles so fließend. Also während der Arbeitszeit holst du auch die Kinder ins Büro oder machst mal diese und jene Sachen. Aber es ist auch total wirklich normal, dass du 22 Uhr abends noch angerufen wirst oder auch 6 Uhr früh.
Also da könnte man aus gewerkschaftlicher Sicht sagen, wir sprechen mal über Entgrenzung von Arbeit.
Genau.
Und gleichzeitig ist es aber auch eine andere Lebenswelt.
Genau, es tickt also. Ich glaube, die würden das System eines 8-Stunden-Arbeitstages gar nicht so verstehen. Mhm. Es geht eher um Aufgaben, die ich zu erledigen habe, und dann laufen die halt mal mehr, mal weniger. Und das ist so, ja, Arbeit als Teil des Lebens ja eigentlich. Ne? Mhm.
Als wir das letzte Mal gesprochen haben, ich glaube, es war im Herbst, da ging es um die Bergsteigerinnen, um die Community der autonomen Bergsteigerinnen hier in Europa. Und da haben wir auch kurz, glaube ich, über Kirgisistan gesprochen, wo du zuletzt warst. Ist das das letzte Land, in dem du gewesen bist?
Nein, ich war im Frühjahr, war ich noch mal einige Zeit in Vietnam und auch in einem Krankenhaus, also auch so einfach im Arbeitsleben der Leute, im Alltagsleben. Das heißt, zu den Bergsteigerinnen können wir auch noch eine Sendung machen. Da ist nämlich im September auch wieder das Treffen, das Internationale. Für alle Bergsteigerinnen, die kommen wollen, die können sich bei NIA melden.
Genau, schon mal vormerken. Aber das heißt, wir sprechen über verschiedenste Perspektiven auf Arbeit und Lebenswelt. Wir sprechen Lebenswelten, wir sprechen über Übergänge, wir sprechen über gerade eben aus dieser feministischen Perspektive Lebenswelten von Frauen und wie ist das von Arbeit und Care-Arbeit geprägt. Und wir sprechen auch über ein Buch.
Genau, weil es geht natürlich ja auch immer darum, wie prägt die Herkunft die Berufsbiografie oder die Arbeitswelt und umgedreht, wie prägt die Arbeitsbiografie letztlich ja dann auch die Biografie an sich und dann ja auch die Folgegeneration. Und ich dachte auch, wenn wir noch Zeit haben, lässt sich da natürlich, wenn wir um Bildungsbiografien sprechen, auch nochmal so ein kurzer politischer Schwenk machen im Hinblick auf nächste Woche, was hier für Erfurt ansteht und wie weit diese grundlegenden Bildungschancengleichheiten und Zugänge, dass die Bildungsbiografie und das Leben ja auch mitprägen, ganz stark. Aber schauen wir mal, ob wir das in einer Stunde schaffen.
Also wir haben es zumindest angeteasert und Menschen sind ja auch dazu in der Lage, selber zu recherchieren. Und also
wir machen
das große,
ja auch noch eine Sendung.
Das große Thema ist auf jeden Fall Berufsbiografien, ist Übergänge und wieso bin ich eigentlich das, was ich da bin und in welcher Rolle bewege ich mich, und da glaube ich, haben wir beide doch sehr verschiedene Perspektiven drauf und aber auch Überschneidungen. Und das wird das Thema unserer Sendung sein. Ich freue mich.
Und damit ihr eine gute Vorstellung bekommt, wie wir hier bei 45 Grad im Studio sehen, kommen hier Remote Girls mit Martini im Bikini. Ups.
Soda und ich nenn dich meinen Lover. Deine Worte, die ich cover, ist wie Kino auf dem Sofa. Ich wollte es immer lassen, Habits, die verblassen. Fühle mich ein bisschen mehr, wenn wir uns anfassen. Martini im Bikini, Villa Santorini, das mit uns will Eni. Martini im Bikini, Villa Santorini, das mit uns will Eni. Wir sind grundverschieden, du wirst mich nur lieben, schieben, sind mehr.
Tonic, denken wir iconic, Asterix und Obelix, Liebe wie im Comic. Deine Tinder-Bio, so wie nur sag ich Nino, doch trinkst heimlich Cola Zero, doch trinkst heimlich Cola Zero. Du klaust mir meinen Vibe und ich trink Bonnie, fick dein Kleid, es tut mir wirklich, wirklich leid.
Und das waren Remote Girls mit Martini im Bikini, ja. So wie wir hier bei Nia nackt im Aquarium sind.
Genau, unser Name, unser Redaktionsname ist Programm.
Und heute geht es um Bildung und Lebensübergänge und Lebensbiografien. Und es sind 45 Grad.
Mindestens. Und wir sprechen auch über Selbstregulierung der Herzen. Und zwar ein Buch, was mich in diesem Frühjahr wirklich komplett abgeholt hat, ist von Peggy Mädler, Selbstregulierung der Herzen. Sie schreibt im Grunde eine transgenerationale Arbeitsbiografie über die DDR anhand von verschiedenen Protagonisten, Protagonistinnen. Und das zentrale Thema, ich habe das gerade auch nochmal im Interview mit ihr gehört, ist, es geht um Arbeit, es geht um Ökonomie und es geht um die Anfänge der Kybernetik.
Du hast es geht um das Systemische.
Ja, es geht um das Systemische.
Völlig verrückt, ja.
Wie ging es dir? Hast du mal reingelesen? Oder
genau, ich habe relativ viel reingelesen und reingehört. Und es ist ja ein bisschen das, wo wir ja jetzt auch hin wollten, dieses, wie prägt Bildung und wie wir prägen diese Bildungsbrüche in unser Leben. Und ich meine, bei ihr ist das ja wirklich spannend in dem Buch Selbstregulierung des Herzens, wie sie ständig wechselt zwischen hier und jetzt, zwischen wirklich brandaktuell, also in der Covid-Zeit noch mit drin und dann wirklich den 60er Jahren eigentlich mit vielen Gestalten und Personen. Und ich finde es, also gerade, ich merke diesen Unterschied, bin ja sehr viel in Salzburg verortet und wir hatten es ja gerade davon, dass ich ja auch im Zentralasien viel unterwegs bin. Also diesen Systemwechsel, was wir ja viel diskutieren, wie hat dieser Systemwechsel, was hat das eigentlich mit unseren Eltern und auch mit uns gemacht? Also vor allem für diejenigen, die so 40, 50, 55 sind, wie sind die davon betroffen? Die anderen sind jetzt schon in der Rente oder steigen ein, ne? Und das finde ich bei ihr hoch beeindruckend, wie sie das alles miteinander verwebt und diese vielen Figuren da spalten. Und sie hat auch eine wunderbare Sprache.
Ja, das ist sehr toll. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch, ein Interview direkt mit ihr anzuhören, weil sie da nochmal sehr schön die Hintergründe ihres Denkens und ihrer Zugänge erwähnt. Sie hat ja schon mal ein Buch geschrieben, das hieß Wohin wir gehen. Das war eher eine Biografie, also auch eine transgenerationale Herangehensweise über weibliche Biografien. Und das hat jetzt verschiedene Protagonisten, Protagonistinnen im Blick. Und sie hat in dem Interview nochmal so gesagt, ja, weil es geht um Arbeit und es geht um Ökonomie. Und ihr war es wichtig, dass sozusagen anhand eines Menschen, der eine der Hauptfiguren ist, Georg, herauszuarbeiten, der so ein bisschen eine gewisse Unnahbarkeit mitbringt. Und alle anderen gruppieren sich so ein bisschen drum herum. Und es geht natürlich auch darum, wie prägt Arbeit unser Leben, wie prägt das unsere Beziehungswelt, wie prägt das äußere System unsere Beziehungen. Und wir arbeiten ja beide systemisch. Und wenn man Berufsbiografien anschaut, egal wie, in welchem Alter jetzt, dann lohnt es sich immer mindestens drei Generationen anzuschauen, weil es macht einen Unterschied, in welchen Fußstapfen ich trete. Und die DDR, der Osten, was sie da drin sehr schön rausarbeitet, ist nun mal sehr geprägt von dieser Arbeiter- und Bauernstaat-Mentalität. Es gab natürlich Intelligenz, ja, aber das war nicht die Perspektive. Die Perspektive war ja wirklich Arbeit.
Ja, und ich habe das ja auch bei uns in der Familie mitbekommen, dass Personen angefangen haben zu studieren oder ein Fernstudium zu machen und dahin geschickt wurden, die aus bäuerlichen Kontexten eigentlich kamen, so wo das ganz klar forciert wurde. Und ich muss vor kurzem so ein bisschen lachen, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe nicht weiter drüber nachgedacht. Aber ich dachte, diese Akademisierung, die wir jetzt gerade wieder haben, das passt auch so ein bisschen da rein, dass versucht wird, viele Ausbildungsberufe auch an Unis oder Fachhochschulen zu bringen und so ein bisschen diesen, ja, diesen Sprung nach oben nochmal zu beschreiten.
Genau, und gleichzeitig gibt es ja, wir haben hier in der Sendung ja auch schon über mal das Thema Arbeiterkinder verhandelt. Also was prägt mich eigentlich? Es macht einen Unterschied, wenn ich eine Doktorarbeit schreiben möchte, ob in meiner Familie, in meiner Herkunft, ob das sozusagen normal war, Doktorarbeiten zu schreiben, Masterarbeiten zu schreiben.
Auch mit den Selbstständigkeiten.
Selbstständig zu sein.
Ist das normal, ein Unternehmen zu führen? Ja. Ist das ein Alltag in der Familie? Ist das ein Alltag in der Familie, was zu investieren, eine Stiftung zu haben? Oder ist das was, was überhaupt nicht bekannt ist, weil eigentlich gibt es die Mietwohnung und das war's?
Genau. Oder ein Haus
oder
zu verwalten.
Genau. Ja.
Und das prägt natürlich und das bringt dann sogenannte Brüche mit sich und das bringt natürlich auch Schwierigkeiten in der Orientierung. Gehöre ich dazu oder gehöre ich nicht dazu?
Und das und deswegen halt meinte ich, schauen wir das, ob wir das noch schaffen oder nicht, das finde ich halt so verrückt. Ich bin ja viel auch im universitären Rahmen unterwegs und ich meine, Deutschland ist eins der Länder, wo die Chancengleichheit von Geburt an so festgeschrieben wird und wo es in der Kita nicht aufgelöst wird und wo es auch in den Primarschulen, in den Grundschulen nicht aufgelöst wird und wo so deutlich ist, dass der Hintergrund, der familiäre, ist entscheidend für die berufliche Entwicklung später. Also das ist, in Europa sind wir da wirklich weit hinten, weil es keine gleichen Zugangsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche gibt und es wird zunehmend mehr natürlich.
Ja. Und wir sprechen heute auch nochmal explizit über ein Beratungsangebot. Und zwar ist das aktuell, also es gibt ja viele Beratungsangebote im Bereich von beruflicher Entwicklung und auf diesem Arbeitsmarkt, wo gehe ich eigentlich hin, wenn ich mich jetzt spezifisch als Frau auch verändern möchte, wenn ich merke, oh, ich bin jetzt in einer neuen Lebensphase angekommen, raus aus der, die Kinder sind aus dem Haus. Also es gibt ja so ganz typische Biografiebrüche im Leben von Frauen.
Genau, oder vielleicht doch mal eine Scheidung oder Trennung.
Ja, also Wechseljahre ist zum Beispiel ein ganz zentrales Thema.
Erkrankungen letztlich auch. Ne? Ja. Was merke ich, wenn das so nicht mehr geht?
Ja.
Weil ich eine chronische Erkrankung bekommen habe.
Ja, oder was passiert, wenn ich alleinerziehend bin und muss irgendwie mich beruflich komplett umorientieren, muss aber trotzdem die Existenz sichern. Also
als oder mein Brotjob keiner mehr ist, weil er nicht mehr notwendig wird.
Ah, ganz schnell, KI.
Ja, oder keine Kinder.
Ja.
Du hast ja von den schließenden Kitas und den Hebammen und alles auch berichtet, ne?
Ja, das heißt, also das wird gerade, glaube ich, ein sehr großer Verhandlungsgegenstand werden. Was passiert mit den ganzen Frauen, was ja nun wirklich ein zentral weiblicher Bereich immer noch ist, im Kita-Bereich, ich denke auch, es betrifft irgendwann den Grundschulbereich und es betrifft vor allem die Hebammen, wenn wir einen so starken Geburtenrückgang haben. Das heißt, das ist für mich auch irgendwie dieser Blick im Systemischen immer, wir müssen auf das Kollektiv gucken, auf das kollektive Geschehen, um zu verstehen, warum Frauen Wege wählen können und wohin auch eine Orientierung gehen kann. Und es gibt ein neues Angebot, vielleicht magst du das sagen.
Genau, ich kann gleich einladen, wer Montag, wer Beratung braucht, also Arbeit und Leben. Ich denke, es ist ein Verein, der hier relativ gut bekannt ist. Der ist auch sehr, ich kann ja kurz auch sagen, Volkshochschulen und gewerkschaftsnah oder daraus hervorgegangen. Es gibt einen deutschen Dachverband dazu und in den mehreren Bundesländern gibt es diesen Verein, der macht eigentlich ganz viel Demokratie, Förderung und eben auch ganz viel Beratung. Also was die extrem viel machen, ist auch Anerkennung von Bildungsabschlüssen für Leute mit Migrationshintergrund und da auch wirklich begleiten. Und was sie hinzugenommen haben, mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds gefördert, finde ich ja auch beeindruckend, dass das von EU-Seite unterstützt wird, ist Beratung von insbesondere Frauen in Lebensübergängen, also Lebensübergänge, was wir ja genannt haben, in allen herausfordernden Situationen des Lebens, die einen so betreffen können, sei das nun biologischer Natur oder in der Arbeitswelt. Ich habe jetzt auch gesagt, ich finde ja, so eine Bildungsberatung betrifft ja auch in einer Krise in Arbeit bleiben vielleicht und nicht in das Burnout rutschen oder zu kündigen und nicht zu wissen, wie weiter, weil das die einzige Option ist, die ich sehe. Ne? Also wie kann ich auch überleben in einem System, was einem Wechsel unterworfen ist und was wirklich herausfordernd ist für alle Beteiligten. Und was ihr machen könnt, ihr könnt quasi auf der Webseite von Arbeit und Leben schauen. Da gibt es Beratungsangebote. Und es gibt auch ein Online-Angebot, also montags 10 bis 12 Uhr und ansonsten einfach eine E-Mail schreiben. Mhm. Genau, und das Online-Beratungsangebot wäre quasi die Option, sich einfach über Teams einzuwählen, ist auf der Website auch der Link. Und auf Instagram ist es auch mittlerweile verlinkt.
Wow.
Es wird gelernt.
Okay, okay.
Kurze Ventilatorpause. Ja. Wir haben 50 Grad. Ich habe jetzt gedacht, hier mit Feminista, das passt ganz gut zu Bildung von insbesondere Frauen. Und die Band ist eine Band, die auch viele Herausforderungen überlebt hat, die ganzen letzten Jahre in Ungarn es geschafft hat, Musik zu machen. Eine sehr schnelle Band, The Snobs. Und die haben gestern gerade in Hof gespielt, in so einem kleinen Laden.
Ihr hört die Frauenredaktion heute zum Thema Arbeit, aber ich glaube, wir sollten noch den Ventilator ausmachen.
Das ist ein guter Punkt.
Wir haben
zu viel diskutiert.
Wir haben heute das große Glück, uns ja mit dem Thema Arbeitswelt auseinanderzusetzen und was Klimaschutz, Klimaveränderung, was hat das eigentlich für eine Auswirkung auf die Arbeitswelt? Wäre auch ein Thema.
Ich dachte ja tatsächlich, es ist ja beeindruckend, diese Hitze hat jetzt dazu geführt, dass Leute wieder freigestellt wurden, wie sie, also ein Teil, aber ich habe es zumindest selbst jetzt im Umfeld erlebt. Viele durften jetzt zu Hause bleiben oder die Arbeitszeiten wurden nochmal angepasst und verändert. Das wurde ein bisschen freier gestaltet, während ja sonst in vielen Bereichen doch immer eine sehr strenge Arbeitszeitregelung auch ist, dass da tatsächlich jetzt so eine kleine Feststellung war, das ist gesundheitlich einfach schädigend. Und die ganzen Leute, die draußen arbeiten, also ich hatte gestern welche gesehen, die haben Solarpaneele auf dem Dach verlegt, wo ich dachte, eigentlich.
Ja, und da sprechen wir natürlich auch über Privilegien. Zugang, ne? Ja. Zugang zu kühlen Räumen. Wie funktioniert das? Und wenn wir schauen, wie organisieren Frauen oder Lebenswelten von Frauen, wie organisiert sich da eigentlich Arbeit? Und wie ist das mit den Privilegien? Da haben wir zwar eine Geschichte von Veränderungen in den letzten 150 Jahren, auf jeden Fall auch durch Gewerkschaftsbewegungen und gibt es eine Veränderung. Und trotzdem ist, wie soll ich das sagen, und trotzdem spielt es ja so eine große Rolle, weil sich der Bereich der Care-Arbeit ja einfach nicht wirklich verändert hat für Frauen. Also der Anteil an Care-Arbeit, der neben der Erwerbsarbeit geleistet werden muss, ist nach wie vor extrem hoch.
Ja, ja, ich habe jetzt gerade natürlich, wer hat welche Zugangsmöglichkeiten, aber das ist ja auch ein Grund, warum doch einige auch im Homeoffice nicht ganz so schlecht finden, weil manche Sachen besser vereinbar sind.
Naja, oder auch nicht.
Oder auch nicht. Aber wir hatten es vorhin gerade mit einer Kollegin, wenn dann die Kita später anfängt oder nur bis Mittag macht oder jetzt hitzefrei hat oder Betriebsferien, dann ist das für Leute in einem strengen Zeitsystem eigentlich fast nicht mehr leistbar, ne?
Ja, ja. Okay, aber wir waren bei dem Thema berufsbiografische Zugänge. Also wie ist das? Wie verändert sich das, was gibt es für Möglichkeiten auch der Beratung und was hat sich vor allem mit einem Hintergrund von wirklich Veränderungen im System, und da haben wir ja hier im Osten gerade diesen Systemwechsel von Ost nach West 1989, das hat ja in den ganzen Familien im Osten wirklich massiv Spuren hinterlassen. Ne, wenn wir schauen in den 90ern, wir haben das jetzt gerade letztens nochmal besprochen zum Thema Projektebewegung. Die 90er waren massiv von ABM und also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen geprägt, aber nicht nur die Projekte, sondern in vielen anderen Bereichen auch.
Ja, da ist ja die Kinder von Heu auch so ein Buch, was das wirklich gut einfängt, dass Leute in so Zwischenarbeitssituationen geworfen wurden oder auch in neue Jobs geworfen wurden. Und ich fand auch, also wenn man so im Umkreis mal abfragt, wessen Eltern oder wenn man ältere Personen fragt, wer nicht alles zu Hause saß, letztlich wie viele Leute in der Arbeitslosigkeit gestürzt sind. Ich komme ja aus Jena mit Zeiss, das war schon echt... das waren schon wirklich viele. Ich habe keine, ich weiß die Zahlen nicht mehr, aber das war wirklich umfassend.
Das sind gravierende Brüche, und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass jetzt die Menschen 35 Jahre später in Rente gehen und ich sag mal 10 Jahre ABM-Maßnahmen oder prekäre Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit haben dann wiederum Auswirkungen auf Rente. Und es hat auch etwas damit zu tun, also das ist das, was ich die letzten Jahre oder Jahrzehnte, wo ich Beratung mache in dem Bereich, erlebe, es hat auch was mit einer Selbstwirksamkeit zu tun. Wie stark habe ich eine Ermutigung mitbekommen, das, was meine eigentlichen Bedürfnisse sind, in die Welt zu bringen? Das heißt, Arbeit hat ja auf eine Art immer was mit Sinnstiftung zu tun, also zumindest für uns beide auf jeden Fall. Und wenn Sinnstiftung nicht mehr funktioniert darüber, wenn es, also wenn in mir der Konsens nicht mehr da ist, dann kommt es ja zu, letztendlich zu Form von Burnout oder zu anderen Schwierigkeiten, beziehungsweise ich auch zu einer, gut, ich gebe mich mit etwas zufrieden, was vielleicht gar nicht meiner eigenen Entwicklung entspricht.
Genau, aber weil ich trotzdem die Miete und den Nahrungsbedarf decken muss. Und das ist ja auch, ich hatte jetzt auch so ein bisschen im Rahmen von Beratung und weil wir jetzt gesagt haben, Biografie und Bildung, nochmal ein bisschen überlegt, wo ich, also ich bin ja auch mit Studiengangsentwicklung da zum Teil beschäftigt. Und das ist schon spannend, wenn ich reinschaue, was ist in den Ausbildungsverordnungen heutzutage auch drin enthalten. Und das passt zu dem, was du jetzt auch sagst. Es wird zunehmend Flexibilisierung in allen Bereichen gefordert. Also um ein sinnvolles Leben zu haben oder um gut durch das Leben zu kommen oder gut durch die Welt zu kommen, ist es aktuell klug, gewinnen die, die es schaffen, sich gut anzupassen und immer wieder neu aufzustellen. Und für uns ist ja so wesentlich, natürlich machen wir einen Job, der irgendwie einen Sinn hat. Das macht ja einen Großteil meines Alltages auch letztlich aus. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die sagt, ich muss unbedingt Lohn arbeiten, um ein sinnerfülltes Leben zu haben, aber ich brauche Geld für Essen und wohnen. Also ist es natürlich, habe ich diesen Luxus, wo kann ich Sinn in mein Leben stecken? Aber natürlich auch die Erfahrung, je besser es mir gelingt, den Sinn auch in einen anderen Bereich zu übertragen, desto besser kann ich auch überleben. Ne, was mache ich, wenn mein Job nicht mehr gefragt ist, der mir aber für mich einen Sinn hat? Also wo kann ich vielleicht nochmal auch einen Sinn finden? Weil ich bin ja auch nicht so einseitig, dass ich das, also so, ich glaube, es ist manchmal klug, so bei Beratung oder bei sich selbst auch zu schauen und das Feld mal aufzumachen, zu sagen, hey, was macht mir denn noch Spaß? Wo fühle ich mich denn noch wohl? Was mache ich denn sonst noch gerne? Und natürlich ist das kein Leben, kein Wunschkonzert, aber es lassen sich doch immer wieder Nischen und Lücken auch finden. Und diese Bereitstellung weiterzugehen.
Ja, und es ist etwas ja auch, sich bestimmten Qualitäten zu stellen. Also deswegen mag ich dieses Wort berufsbiografisch so gerne. Einfach zu schauen, also was hat in mir immer wieder eine Form von Begeisterung ausgelöst. Ne? Das ist ja das Gegenteil von Burnout. Man muss mal gebrannt haben für irgendwas.
Und Burn-on ist der Begriff.
Genau, Burn-on.
Ein Fachbegriff, ja, okay. Tatsächlich. Burn-on, es ist Gefahr für Burnout. Aber ich sage ja auch, es braucht ein Brennen bis zum gewissen Grad, sonst...
Jedes Projekt hat mal gebrannt, würde ich sagen, auf eine Art, um dann auch irgendwann ja eine Konsolidierungsphase zu gehen, wo es dann manchmal dann ein bisschen noch erschöpfend ist. Und so ist es ja auch. Aber also nach diesen Perlen zu suchen, und das macht ja im Grunde genommen eine Form von Beratung oder von Begleitung auch aus, diese mit einer anderen Perspektive drauf zu schauen, mit einem anderen Blickwinkel und Fragen zu stellen, die man sich selber nie gefragt hat.
Ja, und ich meine, du kennst das auch, die Herausforderung, die ich sehe, es geht ja nicht um Glücksversprechen, du kannst dir die Wunderfrage stellen, wie schön wird dein, wie kann dein Leben sein, wie wunderbar, und dann ist das natürlich vielleicht völlig absurd und es ist nicht möglich, sondern diese, was du sagst, diese Perlen zu finden und zu schauen, okay, wo kann ich denn in welchen Bereichen mich vielleicht auch hinentwegen, weil was wir natürlich, also was glaube ich schon klug ist, zu sagen, hey, ich bin nicht nur eine Seite, sondern ich habe verschiedene Sachen, wo ich vielleicht was abdecken kann oder wo ich vielleicht auch so einen Sinn drin finden kann und das auch einfach auszuprobieren. Denn was ich hier, wenn du so sagst, so über den Tellerrand schauen, also was mir hier wirklich auffällt und auch in Österreich auffällt, ist oft diese, ja, so ein kleines bisschen verengte Weltsicht. Also so diese fehlende... Also ich rede jetzt nicht von allen natürlich, aber dieses, es gibt ja die Leute, die ständig irgendwelche neuen Sachen ausprobieren und zur Weiterbildung und diese Ausbildung und jene Ausbildung. Das sind die Leute, die auf jeden Fall auf den Boden fallen und mit den Füßen landen. Aber das so strukturell in der Gesellschaft, die sehr konservativ angelegt ist und diejenigen, die haben, glaube ich, gut die Wendezeiten überstanden, die in der Lage waren, sich zu lösen und das neue Ufer zu beschreiten. So diese Neugierde, was kommt denn da noch? Okay, das geht nicht mehr, was ich toll fand, aber wo kann ich mich denn vielleicht nochmal schauen, ob es nicht doch noch was gibt? Also man kennt ja manche Sachen nicht, man muss ja auch manchmal eine Tür öffnen und da habe ich schon das Gefühl, da gibt es hier, das ist bei vielen nicht vermittelt worden, im Elternhaus, in der Schule, es gab kein Lernen dazu auf Neugierde.
Ja, aber das ist das System von DDR gewesen. Das war ein geschlossenes System. Und wenn wir jetzt aus einer systemischen Perspektive drauf schauen, kann man sagen, ja, okay, die DDR war auf eine Art auch eine Antwort auf eine Traumatisierung, auf eine kollektive Traumatisierung des Nationalsozialismus. Und es war wie ein interessanter Versuch, diese Mauer zu bauen. Aber dahinter war erstmal auch Starre. Und innerhalb dieser Starre.
Oder die kam auf jeden Fall zunehmend.
Genau.
Ich meine, spätestens mit 68 oder sowas.
Ja. Spätestens auch in den 80er Jahren, ne, wurde das dann deutlich. Also das beschreibt Peggy Medler auch ganz schön in dem Buch Selbstregulierung der Herzen. Man kann ja sagen, wenn man auch nur Familiensysteme anschaut, es braucht eine Öffnung nach außen, es braucht geschlossene Systeme, bergen immer die Gefahr von Gewalt, von Grenzüberschreitungen mit sich. Und ein System braucht auch Störung, damit es sich weiterentwickeln kann.
Also es entwickelt sich auch nur weiter, wenn es eine kleine Störung gibt.
Ja, genau.
Das ist ja leider auch das Problem.
Ich lerne nur von Störung. Also ich meine, wenn du dir deine Berufsbiografie anschaust, oder ich meine, es sind nicht die Sachen, die wirklich super gelaufen sind, die mich in meiner Entwicklung weitergebracht haben, sondern es sind die Sachen, wo ich wirklich durchatmen musste und dachte so, puh. Und ich habe vorhin auch gedacht, als du es gesagt hast, es geht um Mut. Und wie kann ich denn Mut fördern? Wie kann ich denn mutige Räume fördern? Ich habe, wir sprechen im Feminist Leadership, fand ich es ganz schön, diese Perspektive nicht nur von Safe Space, sondern auch von Brave Space zu sprechen. Das heißt, wie können wir in der Arbeit, in Gruppen uns gegenseitig so zu ermutigen, über Erfahrungen zu sprechen, über unseren, also auch über da, wo es ein bisschen heikel ist, wo es kritisch ist, wo wir uns aushalten können, ne? Wo wir uns auch in den Widersprüchen aushalten können. Und an den Stellen passiert ja Entwicklung meistens.
Das ist eben auch, wenn du bildungsbiografisch, weil ich vorhin gesagt habe, Schule neben Elternhaus ist Schule einfach das Entscheidende für Bildungsbiografien. Und das ist völlig verrückt. Also wir wissen eigentlich aus der Kinderentwicklung, dass dieser Wechsel von der 4. zur 5. Klasse, das ist ein Bruch, weil das, was Kinder brauchen, um zum Mut zu kommen, ist ein Selbstwert. Und für diesen Selbstwert brauche ich Sicherheit.
Bindung.
Und ich brauche gute Pädagogin, die ich über lange Zeit kenne. Ich brauche einen Klassenzusammenhang, der viele Jahre eigentlich stabil ist. Ich gehe jetzt nicht von einem Mobbing aus, aber eigentlich genau Bindung und Sicherheit, das bringt zum Mut. Ja, oder auch dieses, das sind so Sachen, die fehlen bei uns, die werden so übersehen. Ja.
Genau, fällt mir aus der Traumaarbeit fällt mir der Begriff ein, also Mut, eine Definition ist Angst ohne Immobilität. Das heißt, ich habe eigentlich Angst vor dem nächsten Schritt, aber er bringt mich nicht in die Starre. Und ich finde, das ist ja was im besten Fall irgendwie eine gute Unterstützung leisten kann. Ne? Und das ist für mich auch, ein Zentrum erzähle ich, glaube ich, wahrscheinlich in jeder Sendung, aber es ist das, was mich irgendwie trägt und es ist irgendwie auch so ein bisschen so ein Andenken an Veronika, die mit uns ja lange Sendung gemacht hat, ist dieses Zutrauen und Zumuten. Das ist für mich auch wirklich eine ganz zentrale Achse oder Anker in der Frauenbewegung oder in der feministischen Bewegung, dass es immer wieder Frauen gibt und gab, die viel älter sind oder die gesagt haben, hey, ich traue dir das zu, ich mute dir das aber auch zu.
Und Sprung ins kalte Wasser.
Und dann musst du auf die Bühne und musst irgendwas tun oder musst schon wieder irgendein Projekt gründen und musst schon wieder eine Veranstaltung wuppen. Oder, und das ist ja auch hier in der Projektarbeit, im Radio ist es auch so. Ich finde, Radio machen ist genau dieser Spagat von, hey, stell dich ans Mikro, komm mit deinen Themen und sei kompetent, auch wenn du immer wieder die Sorge hast, dass du nicht kompetent bist.
Und das geht ja letztlich auch, da bin ich leider wieder bei Schule und Kita, das geht natürlich nur in Kitas und Schulen, wo sowas gefördert wird, wo es diesen Bereich der Scham möglichst nicht gibt oder der gering gehalten wird, weil das Schämen ist natürlich ein ganz großes Problem. Und ich denke immer, wie ist das, wenn du zu Hause aufwächst, ohne gut Deutsch zu können, dann kommst du in die Schule. Und in den ersten 2, 3 Jahren sollst du lesen lernen, dann schaffst du das nicht, weil die Unterstützung eigentlich zu wenig ist, weil das Bildungssystem bei uns alleine, dass du die Hausaufgaben allein zu Hause machen musst. Also in wie vielen Familien ist das überhaupt möglich, mit einem Schreibtisch zu sitzen, alleine Hausaufgaben zu machen und wo sind keine Eltern dahinter? Also was wir ja auch wissen aus diesen Bildungsstudien, dass Kinder spätestens in der Primarschule entscheidet sich, ob Kinder, die aus einem bildungsschwachen Haushalt kommen, wenn die keine Unterstützung kriegen zu Hause und in der Schule bekommen sie die nicht, weil es keine Ganztagsschulen sind, dann verlieren die den Anschluss. Und ich denke mal, wie ist das, wenn du laut vorlesen musst oder rechnen musst und du bist immer die Bummeletzte? Natürlich hast du keinen Mut, später weiterzugehen. Und es ist so, da entscheidet sich's eigentlich, ne? Und ich finde es so politisch so verheerend, dass diese Grundschulen so weggewischt werden.
Ja, und dann kommen wir natürlich bei der Bestärkung von Lehrkräften. Wie können die auch immer wieder ermutigt werden, sich im System zu halten, sich dem System zu stellen in einer sich verändernden Welt?
Naja, völlig verrückt ja auch. Ich meine, die müssen den Kindern eine Form von Flexibilität und Mut beibringen. Es gibt ja auch viele Lehrerinnen, die ein extrem hohes Wertegefühl haben und gleichzeitig haben sie dieses ganz starre, vorgegebene, was, wann die Kinder können sollen. Das geht ja gar nicht. Ich kann nicht dynamisch unterrichten, wenn ich gleichzeitig ein starres System habe. Also es widerspricht sich ja auch.
Ja. Also, wir sprechen über biografische Brüche, wir sprechen über auch ein bisschen über Kybernetik. Wie funktioniert das eigentlich mit Steuerung und Regelung von Systemen? Und das, also ich habe eigentlich nie wirklich mit diesem Begriff der Kybernetik irgendwie hier irgendwie rumjongliert, aber seitdem Peggy Mädler in ihrem Buch das so aufgebracht hat, habe ich gedacht, ach krass, natürlich, das ist ja die Grundlage der systemischen Arbeitsweise, das weiß man ja irgendwie, aber
Aber was es eigentlich ist.
Was ist das eigentlich?
Ich weiß von Kubernetes zweiter Ordnung.
Ja.
Du schaust zusammen auf das System. Und ich habe auch von Stanislav Lem gab es auch ganz viel zu Kubernetes, aber ich, genau wie du, bin ich nicht so abstrakt denkend. Aber es geht, wir waren uns ja jetzt einig, es geht darum, dass das System ist, sich reguliert und dass das System, Systeme sind ja darauf angelegt, dass sie auch versuchen zu überleben. Also egal wie und wo und was. Und du hast es ja jetzt gerade auch so schön gesagt, ein System verändert sich auch nur durch Störungen von außen, nämlich wenn es so ein bisschen an seine Existenz gebracht wird und es eng wird.
Als ich Judith Butler lesen musste für mich, da hat sich mein System auch verändert.
Und jetzt kriegen bestimmt auch welche, nicht nur wegen der Hitzeschnappatmung, sondern weil ich es mir wage, eine israelische Frauenband zu spielen, nämlich Hase Evud haben in, ich weiß gar nicht, ob ich sie richtig ausspreche, haben am Dienstag im Café Wagner in Jena gespielt. Und ich weiß jetzt gar nicht, welches wir von denen nehmen. Wir haben keins ausgesucht. Nehmen wir doch mal Schmetterling. Schauen, was passiert.
Auf die Mama.
Oh, it's my fucking song. It's my fucking song. I won't let you touch my Schmetterling. I won't let you touch my Schmetterling. I won't let you touch my Schmetterling. This is my Schmetterling. My mama Schmetterling. I won't let you touch my Schmetterling. I won't let you touch my Schmetterling. I won't let you touch my Schmetterling. This is my Schmetterling. My mama Schmetterling.
Benja nackt im Aquarium mit dem Schmetterling von Hase Evud, einer israelischen Frauenband.
Mit dem Tanzen ist heute ein bisschen herausfordernd hier.
Okay. Und den Ventilator ein- und ausmachen und schnell lüften, bevor hier die Temperatur auf 55 Grad steigt.
Die äußeren Einwirkungen spielen einfach immer eine Rolle. Und wir sprechen heute über Berufsbiografien und transgenerationale Weitergabe von Erfahrungen auch. Und ich glaube, für mich in den Beratungen oder in den Begleitungen der letzten Jahre waren das immer so ganz wichtige Punkte. Also allein, dass es Arbeiterkind gibt.
Also auch, wo komme ich her, ne?
Als Organisation. Ja. Also diese wirklich immer wieder diesen kollektiven Blick drauf zu werfen. Und natürlich, wie soll ich denn ermutigt werden? Wie soll ich mich denn orientieren, wenn ich jetzt neu an der Universität bin und da eben die Erste bin, die das macht? Ne? Oder wenn ich immer wieder diese Grunderfahrung habe von nicht zugehörig zu sein, wenn ich bestimmte, ich weiß, eine Freundin von mir, die wusste, deren Eltern waren Ärzte, die wusste schon in der Grundschule, dass sie Ärztin wird, aber die ist ja mit diesen ganzen Fachbegriffen aufgewachsen. Für die war es keine Fremdsprache, die wusste immer, welches Besteck sie nehmen muss. Und das verändert ja was. Und darüber werden ja auch Abgrenzungen gemacht. Und ich finde, diese Reflexion ist so die eine. Und das andere ist, wie denke ich eigentlich? Also das finde ich auch so einen wichtigen Punkt, wie erschließe ich mir Wissen? Was habe ich für einen Zugang zu Wissen? Wie mache ich das, wenn ich das tue? Weißt du, wie liest du, wie denkst du?
Deswegen meinte ich ja mit diesem, wie ist das, wenn das Elternhaus nicht unterstützen kann in den ersten Jahren in der Schule, weil sie das nicht gelernt haben oder dann auch später wird es ja nochmal herausfordernder. Die einen können vielleicht die Nachhilfe zahlen, die anderen können gar nicht zahlen, aber sie können auch selbst gar nicht unterstützen, weil sie haben gar keine Idee davon, wie das aussieht. Also ich erinnere mich da ja auch an zu Hause, dass das schon auch eher so eine Verwunderung oder auch vielleicht so eine Form von Ignoranz gab. Es gab ja auch keine Erwartungen. Und ich glaube, es ist auch manchmal schwierig, wenn es gar keine Erwartungen gibt, sich zu entwickeln und nach den Sternen zu greifen und sich sein Leben zu gestalten. Weil das ist ja das Tolle in der Jugend. Du hast trotzdem erstmal so eine gewisse Form von Gestaltungsmöglichkeiten. Das wird mit 50 wird's schwieriger. Mhm. Wenn es da keine Unterstützung gibt und kein Verständnis dafür gibt und du hast gerade gesagt Zugehörigkeit, du stehst so gefühlt daneben, weil du immer in die Bücher klotzt. Und das beschreibt sie ja in ihrem Buch, Peggy Mädler beschreibt das ja auch so schön, wie er aus dieser Familie kommt, dieser Georg, ne? Und die Eltern eigentlich sagen, wie an die Uni, du wirst so ein Sesselpupser.
Ja. Und ich habe letztens in der Fortbildung zu Feminist Leadership ging es so darum, wie ist denn eigentlich mein eigener Zugang zu Macht oder zu Machtsensibilität oder machtkritisch sein? Und das war ganz schön, sich nochmal mit dieser Frage zu beschäftigen, weil ich habe die Prägung der Wende 1989, da war ich 16 und da habe ich diese Grunderfahrung, hat sich in meinen Körper eingeschrieben, dass sich ganze Systeme ändern können. Und das ist sozusagen mein Antrieb. Und deswegen stehe ich auch hier im Radio, deswegen mache ich irgendwelche anderen Projekte, deswegen habe ich einen tiefen Glauben und das ist nämlich der nächste Punkt.
Genau, du weißt doch, du kannst das gut überstehen.
Ich kann das.
Ich kann gesund daraus hervorgehen.
Genau, das ist so, ich kann das, es ist im Körper, ist diese Erfahrung eingeschrieben, wenn aber eine Erfahrung von Ohnmacht eingeschrieben ist.
Durch lange Arbeitslosigkeit nach der Wende?
Zum Beispiel durch lange Arbeitslosigkeit, durch Depression, durch schwere Erkrankungen, durch häusliche Gewalt, durch Gewalterfahrungen, dann gibt es häufig Erfahrungen von Immobilität, also von Starre. Und wie kriege ich das aufgelöst? Wie komme ich sozusagen da wieder an die Perlen ran? Wie kann ich das kollektiv einordnen? Wie kann ich mich da, also wenn ich diese Perspektiven einnehme, habe ich auch eine Chance, mich daraus zu bewegen.
Ja, und das war ja das, was so Beratung auch mit ausmacht. Ich denke, da arbeitest du ja auch manchmal ähnlich. Also es gibt ja auch Hindernisse, wie wir gesagt haben, ich muss in dieser blöden, schlecht bezahlten, strukturiert, absolut unmöglichen vielleicht Lohnarbeit bleiben, weil ich habe keine andere Wahl, weil es liegt am Wohnort oder an den Kindern oder weiß ich. Aber dann nochmal zu schauen, wo kann ich denn vielleicht doch einen Sinn, eine Sinnhaftigkeit und eine Mitbestimmung auch erleben, indem ich das zum Beispiel in einem Freundeskreis oder in einem gesellschaftlichen Kontext mache, sei es durch Ehrenamt, sei es durch eine Radiosendung oder irgendwas. Also wo kann ich mir den Sinn noch holen, wenn ich es nicht über den Beruf schaffe, was ja auch nicht jeder machen muss, denke ich immer. Ne? Aber es geht um Sinn erleben.
Und es geht um Selbstwirksamkeit. Ne?
Genau.
Das ist ja auch der andere große Begriff. Wie erlebe ich mich selbstwirksam und auch kohärenterin?
Und mir ist gerade eingefallen, ich habe gestern, glaube ich, es ist total spannend, wenn wir jetzt wie geht es ja um Lebensbiografien? Du hast ja vorhin gesagt, ein Teil ist in der Rente oder geht jetzt in die Rente, die da diesen Systemwechsel als viel Ärger erlebt haben als ich zum Beispiel. Ich war damals 10 und die deutsche Rentenversicherung macht jetzt, man glaubt es nicht, im Rahmen der Rentenform, was macht man ja vorher, einen Riesenfragebogen online und der ist total spannend. Die Fragen haben eine Riesenstudie, haben die jetzt begonnen, diese Rentenversicherung, wie wir eigentlich Renten, was für ein Gerechtigkeitssystem wir an Alte haben. Und was die Fragen ist zum Beispiel, ob wir der Meinung sind, ob das gerecht ist, wenn Leute, die gesellschaftlich sehr aktiv waren, auch eine höhere Rente kriegen würden. Oder Leute, die viel Care-Arbeit gemacht haben. Oder ob wir es gerecht finden würden, wenn jemand, der in einem besonderen Arbeitsbereich war, früher in Rente gehen würde. Und sowas fragen die ab. Ist gerade eine Riesenstudie, die läuft, wo man online sich beteiligen kann. Okay. Dauert 15 bis 20 Minuten. Ich war total beeindruckt von den Fragen und fand dieses Thema auch so schön, wenn wir über Biografien reden. Und genau, was kann ich denn leisten, wenn ich es nicht aus dem Elternhaushalt mitgebracht habe oder wenn ich erkrankt bin, nochmal zu sagen, was für eine Gerechtigkeit haben wir denn eigentlich älteren Personen gegenüber? Was würden wir denn sagen? Ist das okay, wenn jemand viel, viel mehr Rente kriegt, obwohl er vielleicht die ganze Zeit einen Job gemacht hat, der körperlich sehr schonend war? Der kann ja auch vielleicht bis 70 arbeiten, weil der hat ja keine körperlichen großen Beschwerden, während andere mit Schichtdienst und körperlicher Arbeit einfach vorher aussteigen, was der Körper gar nicht schaffen kann.
Ja, oder wenn ich viele Kinder bekommen habe, ne? Das heißt, wie ich überhaupt erstmal zur Selbstregulierung der Gesellschaft beigetragen habe, dass es überhaupt möglich ist, dass Menschen arbeiten, müssen ja Kinder in die Welt gesetzt werden. Und ich habe jetzt auch gerade gedacht, ja, das Thema Kunst. Es gibt gerade in der Kunsthalle gibt es zwei Ausstellungen und einmal von Susanna Hanna, Land in Between. Da geht es um die Grenze tatsächlich.
Ach ja, das hatte ich auch gesehen.
Es geht um den Grenzstreifen und die Beschäftigung mit dem grünen Band. Und sie, ganz, ganz spannend, sie sagt so, welche Spuren hat die Grenze in der Natur und bei den Menschen hinterlassen und wie schreibt sich Geschichte in Landschaft ein? Das ist eine Werkserie, die auf jeden Fall sehr lohnenswert ist. Und die andere Künstlerin ist Elisabeth Oertel, das Archiv der Probleme. Und einige kennen sie vielleicht von der Umsetzung von Auf dem Landweg nach New York. Da war sie mitbeteiligt mit den Urals, die damals dahin gefahren sind. Ich habe sie letztens in der Ausstellung, in der Lesung gesehen.
Ah, deswegen sagt mir der Name was.
Genau,
sagt mir doch irgendwas.
Genau, und das Thema, was sie verhandelt, jetzt muss ich hier gerade nochmal ein bisschen wühlen, genau, weil das passt sehr gut dazu. Mit Hilfe von Gesprächen und Expertinnen-Interviews sowie die Auswertung unzähliger Fragebögen zeichnet Elisabeth Oertel ein Stimmungsbild der Menschen in ihrer Heimat im Landkreis Greiz. Im Archiv der Probleme sammelt die Bildhauerin und Medienkünstlerin die Sorgen und Ängste, aber auch die Zuversicht der OstthüringerInnen und arrangiert die vielschichtigen Antworten zu einer intensiven Rauminstallation im Renaissance-Saal in der Kunsthalle. Das heißt, beides Frauen, die sich intensiv...
Wir können noch die Dritten anmelden, weil das passt eigentlich gut zu dem Thema Galerie Rothamel, wenn wir einmal bei Ausstellungen und Kultur sind, ist ja auch sowas, über den Horizont schauen. Undine Bandelin und Dana Meyer haben eine Gemeinschaftsausstellung und ich finde, Undine Bandelin macht das auch super, auf eine sehr makabre Weise Ausschnitte von Gesellschaft zu zeigen, von deutscher Gesellschaft. Also ich finde es immer wieder großartig, großformatige Bilder mit vielen Personen, immer so kleine Systemausschnitte und alles sehr skurril und hätte ein bisschen Horror. Also eine Horrorhaft nicht, ein bisschen finster, aber sehr, ja, ich finde es spannend.
Genau. Also das heißt, wir haben
wer in der Hitze nicht Buch lesen möchte.
Ja, ab in die Galerien, ab in die Museen.
Genau. Naja, und wer dann nochmal ein bisschen Hitze suchen will, nächsten Freitag und Samstag.
Es wird sich erstmal wahrscheinlich temperaturmäßig abkühlen.
Es wird sich abholen, aber es wird sicherlich trotzdem heiß.
Ja, genau, das machen wir nach der nächsten Musik, oder? Ich meine, das wissen ja hier in dieser Stadt die
alle.
Meisten,
genau.
Der Ausnahmezustand wird ja schon
als
herbeigerufen.
Als Teaser kommt das nächste Lied, nämlich von Dream Nails, auch einer sehr witzigen Frauenband vom Album Vagina Police. Also Teaser genug, Faschism is coming. Your body is not your own. You have no autonomy. Your body is not your own. You are public property. Your body is not your own. You have no autonomy. Your body is not your own. You are public property. From the first drop of blood, they already want to split us up and further. und ihr seid bei Radio Frei, Nia, nackt im Aquarium, der feministischen Sendung, die sich dem Ende nähert. Wir sind bei 55 Grad in Temperatur.
Stimmt schon, 60.
Und die aufmerksamen Hörer und Hörerinnen haben es auch gehört. Es war zwar Vagina Police, aber es war nicht Faschism is Coming. Das schulden wir euch jetzt gleich am Ende nach den Veranstaltungshinweisen für die ganze Woche eigentlich.
Genau, von Zusammenstehen, Aktionswochen, vielfältig, solidarisch, weltoffen. Im Protest. Und zwar, ich würde hier nur zwei, drei Veranstaltungen rausnehmen. Und zwar in der Wiederholung, wenn ihr die am Sonntag hört, diese Sendung, dann könnt ihr auf jeden Fall nachmittags 16 Uhr, gibt es nochmal eine Chorprobe mit den Rotkehlchen, Schnabel auf für Solidarität. Müsst ihr einfach schauen, wo das dann stattfindet. Dann gibt es am Montag eine Veranstaltung, und zwar Sei klug und halte dich an Wunder, eine Hommage an Mascha Kaliko, organisiert von Omas gegen Rechts im Haus Dacheröden, 19.30 Uhr. Dann gibt es noch, was fällt mir denn noch so ein hier? Es gibt unfassbar viele Veranstaltungen, also glaube ich genug Zeit, sich vorzubereiten. Und auf jeden Fall gibt es ja, könnt ihr auf der Seite dann wahrscheinlich schauen, auf der Bündnisseite. Und je nachdem, wo ihr euch gerne einordnen möchtet, einsortieren möchtet, im vielfältigen Protest werden wir uns wahrscheinlich alle sehen.
Ja, und vielleicht ja doch den Stopp erwirken, auch wenn das von politischer Seite ja gesagt wurde, dass das absolut also wirklich frech wäre.
Ja, das stimmt. Aber irgendwo muss man ja anfangen, ne?
Live. Wir berichten am 4. Juli live aus Erfurt vom antifaschistischen Protest gegen den Bundesparteitag der AfD. Die Bündnisse Widersetzen und Zusammenstehen rufen zum Widerstand gegen den Rechtsruck auf.
Die Freien Radios liefern euch am 4. Juli Infos direkt vom Geschehen in Erfurt. Schaltet ein und seid dabei von 6 bis 15 Uhr.
Bei Radio Frei direkt aus Erfurt.
Bei Radio Korax in Halle,
dem Freien Radio Stuttgart
und der Wüstenwelle in Tübingen.
Und vielleicht auch eurem lokalen Sender.
Es ist beeindruckend, er will es einfach nicht spielen.
Ich würde sagen, Wiederholung veranschaulicht.
Das gibt's ja nicht.
Wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Wir haben uns dem Thema berufsbiografische Zugänge haben wir uns angenähert und unter anderem mit Hilfe des Buches Selbstregulierung des Herzens von Peggy Medler, eine echte Empfehlung von meiner Seite. Von deiner auch, ne?
Von meiner auf jeden Fall auch.
Also ist auf jeden Fall gut verbrachte Zeit und eine gute Grundlage. Ich habe gemerkt, ich habe Lust, mit Menschen darüber zu sprechen, die auch in den 60er, 70er Jahren sozialisiert worden sind. Das heißt auch, also deine Elterngeneration, meine Elterngeneration. Mal schauen, weil ich finde, sie schwindet eine Sprache, die irgendwie keine Verherrlichung von DDR ist oder so, sondern sie findet dieses Dazwischen.
Es ist ja auch so ambivalent, habe ich auf den Eindruck, wenn du Leute fragst. Also weil, wie überall, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt immer verschiedene Grautöne und es kommt aber auch auf den, leider auch auf die Perspektive an, wo komme ich her und was habe ich für ein Elternhaus hinter mir und wo ging ich hin, was ich gesagt habe. Bei uns war das ja auch spannend, dass jemand plötzlich studiert hat.
Ja,